Quer und Kreuz, der Podcast für Medien und alles andere.
Hallo liebe Zuhörer von Quer und Kreuz und willkommen zu einer neuen Sonderausgabe von unserem kleinen, feinen Podcast. Diesmal wieder ohne Christian Soja. Wie angekündigt, hängt er noch mit seiner Masterarbeit rum. Und wir haben heute, ich habe heute einen Gast im Podcast, nämlich meinen guten Kollegen, Freund Ibrahim Nawa von der Welt.
Guten Tag, hallihallo.
Hi, sehr gut. Genau, ich sag erstmal ein paar Worte zu dir. Im Moment bist du Redakteur bei der Welt.
Das ist korrekt.
Klar, Welt, die Zeitung kennt eigentlich jeder. Paar kurze Sätze. Damals in der britischen Besatzungszone in Hamburg wurde die Welt gegründet, und zwar 1946. Da kam das dann noch die erste Ausgabe auf den Markt, und 1953 wurde dann die Welt vom Axel Springer Verlag beziehungsweise von Axel Springer gekauft oder übernommen, und damals hat die Welt übrigens 20 Pfennig gekostet. Wie teuer ist die Welt heute?
Die kostet, glaube ich, mittlerweile über 2 Euro.
Ja, aber das geht ja vollkommen, oder?
Ja, schon, aber der Trend geht schon, dass es immer teurer wird. Ich habe vor kurzem mir mal selber einen Spiegel gekauft und war ganz erschrocken, dass der mittlerweile 4,90 Euro kostet, also schon 5 Euro. Aber ich muss gleichzeitig natürlich sagen, guter Journalismus ist das wert.
Ja, und außerdem, so hochwertig wie der Spiegel ja aufgemacht ist, und das ist ja auch eine Zeitschrift mit vielen Bildern und vielen Farbseiten und so und dicken Seiten, ist natürlich dann nochmal teurer als irgendein Klatschblatt, sag ich mal. Ich meine jetzt nicht die Welt, sondern so, keine Ahnung, Gala oder was auch immer. Und eigentlich kostet, glaube ich, kein Magazin unter 4 Euro, oder? In normaler Größe.
Ich glaube auch, der Trend geht wirklich auch dahin, dass dass gerade so Magazine wie der Spiegel oder auch Fußballmagazine, die jetzt neu rausgekommen sind, wie der Sokrates, dass die wirklich so eine kleine Leserschaft von Leuten bedienen, die dann echt auch bereit sind, ein bisschen mehr auszugeben. Also es gibt ja durchaus auch Sportmagazine, die 7 oder 10 Euro kosten. Das kann sich und will sich nicht jeder leisten, aber es gibt auch einige, die sich das leisten.
Ja, ich glaube, die sind ja auch darauf ausgelegt, wirklich, dass du länger an denen liest ein bisschen. Du legst es ja mal wieder weg und nimmst mal wieder in die Hand, liest oder blätterst mal wieder ein bisschen drin. Anders als eben eine Tageszeitung. Die Zentralredaktion von der Welt ist ja heute in Berlin, wo du auch arbeitest. Und bevor ich jetzt mit meinen Fragen wirklich an dich anfange, bete ich nochmal ein paar Eckdaten runter, und zwar zu deiner Schaffenskarriere.
Ja.
Natürlich kann man dich auch googeln.
Da haben wir nichts.
Okay, ja,
du hast es gefunden.
Nicht unterschreiben. Ja, klar, natürlich. Ja, klar. Also nein, nur so ein paar simple Fakten. Du wurdest 1991 geboren, hast 2011 dein Abi gemacht in Tübingen, hast in Bamberg dann mit mir zusammen Kommunikationswissenschaft studiert. Das haben wir auch schon mal in der Universitätsfolge natürlich geklärt.
Und Christian Soja.
Mit Christian Soja auch, natürlich. Ja. Du hattest aber dann in Nebenfächern noch Politik und Russisch, und das war dann bis 2015, so wie bei mir auch. Und dann hast du ab 2015 bis 2017, also dieses Jahr, deine Redakteursausbildung bei der Axel Springer Akademie gemacht und bist seit diesem Jahr dann auch vollwertiger Redakteur.
So genau, ist es, ne? Seit 1. Juli bin ich dann auch Redakteur und verdiene dann kein Volontärsgehalt, sondern ein Redakteursgehalt, womit sich das Leben wirklich auch entspannt.
Das glaube ich. Die Volontäre haben es halt einfach nicht leicht. Bei deiner Kurzvita, jetzt fehlt natürlich noch einiges, dass du auch schon vor und während dem Studium so im Journalismus gemacht hast. So habe ich dich ja auch kennengelernt.
Ja.
Dazu kommen wir dann gleich. So, meine erste Frage jetzt an dich wäre erstmal, wie kommt man überhaupt zum Journalismus, und war das schon immer dein Traum, das zu machen?
Ja, ich bin da halt vorbelastet, was das angeht. Meine Mutter ist selber Journalistin, und deswegen hat die uns nicht nur jedes Wochenende in sämtliche Museen in Stuttgart und Umgebung geschleppt, sondern hat immer darauf Wert gelegt, dass wir ganz viel lesen und dass wir bei Schreibwettbewerben mitmachen. Und deswegen hat es dann schon relativ früh angefangen, und so habe ich dann auch mein erstes Schülerpraktikum mit 15 bei einer Zeitung gemacht, dem Schwäbischen Tagblatt in Tübingen. Super Regionalzeitung. Und dann fängt das halt so an. Man schreibt für die erste Regionalzeitung, dann schreibt man eben vielleicht für eine andere Regionalzeitung, und so kommt man da eben da rein. Und es gibt eigentlich keine bessere Art, den Journalismus zu lernen, als es eben wirklich in der Praxis auszuprobieren. Und da ist eben gerade so eine Regionalzeitung am Anfang ja ideal, weil du dich da austoben kannst und du halt sehr, sehr früh schon relativ viel Verantwortung auf einer lokalen Ebene bekommst. Und ja, deswegen kann ich das auch jedem empfehlen, der da vielleicht mit dem Gedanken spielt, in den Journalismus einzusteigen, sucht euch so früh wie möglich Möglichkeiten, wo ihr journalistisch aktiv werden könnt. Beim lokalen Radiosender, beim lokalen Blatt, wie ich es dann eben gemacht habe, beim lokalen TV-Sender. Du hattest es ja auch gemacht, Wolf.
Ja, in viel kleinerem, geringerem Maße, sage ich mal. Aber das fand ich auch so beeindruckend, als wir uns kennengelernt haben. Da hattest du nämlich schon richtig viel gemacht und ich dachte irgendwie, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie du das geschafft hast, weil du warst schon richtiger freier Mitarbeiter, während du halt dein Studium angefangen hast. Heißt das, du hast wirklich, seitdem du 15 warst, eigentlich durchgehend Artikel geschrieben?
Auf jeden Fall, seit ich 16 bin. Ich glaube, mit gerade so 16 oder mit 15, drei Viertel habe ich so meinen ersten Artikel da geschrieben, so als freier Journalist. Und genau, und dann war das halt immer so mein, neben der Schule und halt auch neben dem Studium, mein Nebenverdienst. Genau.
Ja, wollte ich gerade sagen, ne? Das ist wahrscheinlich als Schüler sogar ein sehr guter Verdienst. Das ist ja was anderes als Rasenmähen oder so.
Na, das schreckt schon viele ab. Also man muss halt überlegen, man fängt halt bei so einer lokalen Zeitung. Ich habe damals mit 20 Cent pro Zeile angefangen, wenn ich da heute zurückdenke. Also ich meine, man muss überlegen, so ein normaler oder so ein größerer Artikel, zum Beispiel über ein Fußballspiel, hatte bei uns damals 100 Zeilen. Das heißt, ich bin zu einem Spiel gefahren, habe
Ja.
dort 2 Stunden ein Spiel angeguckt, habe danach mit den Leuten geredet, habe dann 2 Stunden darüber geschrieben und habe dann vielleicht mit meinem Kilometergeld am Ende, weiß nicht, 30 Euro bekommen. Also ich glaube, da würden viele nicht mal aufstehen für heutzutage. Aber gut, man steigt dann auf, irgendwann sind es 30 Cent, 40 Cent, 50 Cent und irgendwann kann man dann auch vielleicht eine Pauschale oder so raushandeln. Und genau. So läuft
Ja,
das.
man muss, vor allen Dingen, man muss doch auch einfach klein anfangen. Wenn du direkt mit dem riesen Einstiegsgehalt anfängst, dann wird nichts mehr aus dir, weißt du?
Naja, also ich meine, wenn du so gut bist, dass du das gleich fordern kannst, aber ich meine wirklich, am Anfang, wenn ich mir die Texte
Mit
durchlese,
15.
ey, es gibt solche Lebensläufe. Bei uns in der Axel Springer Akademie war jetzt mein Kollege Adrian Arab, den ich an der Stelle gerne erwähnen kann, der wurde da auch mit 18 oder 19 genommen. Oder auch in meinem Team war mit Ivo Ligeti, Musikjournalist, der 18 war, als er genommen wird. Und da sage ich mir immer, boah, also so weit mit 18 zu sein, dass du dann in so einem großen Medienhaus an so einer Journalistenschule bestehen kannst, das ist echt nicht ohne. Da habe ich echt auch riesen Respekt vor.
Denen fehlt aber wiederum dann auch die studentische Erfahrung, oder? Weil das können die ja noch nicht gemacht haben dann zu dem Zeitpunkt.
Ich glaube, beide haben nicht studiert. Der eine macht es jetzt nach der Akademie, das stimmt. Und ich persönlich würde auch, finde auch, ich weiß nicht, wie du das siehst, Wolf, aber ich persönlich finde, so direkt nach dem Abitur mit so etwas anzufangen, ist nicht meins. Würde ich eigentlich auch niemandem empfehlen, sondern ich finde, gerade die Zeit danach ist eigentlich dafür da, dass man irgendwie reist, studiert, irgendwie nochmal so seine Freiheit genießt, weil wenn man dann mal auf so einer Journalistenschule
Genau.
ist, bist du wirklich endgültig
Im
gefangen.
Arbeitsleben angekommen. Gefangen wollte ich jetzt nicht sagen, aber gut, deine Wortwahl. Nein, Spaß. Nee, bevor wir aber wirklich noch, also Axel Springer Akademie ist ja dann auch echt ein großer Teil, da kommen wir gleich nochmal genauer drauf.
Aber du musst
Mich
ganz
würde
kurz auch
ganz
nochmal
kurz.
sagen, Wolf, du
Ja.
hast doch aber auch, also weil das jetzt gerade untergegangen ist, du hast doch aber auch beim hier zuletzt beim lokalen Fernsehsender gearbeitet und davor ja auch immer so Sachen gemacht. Also ich meine, du bist
Ja,
jetzt ja
so.
auch nicht einfach, hast ja nicht einfach ein Mikrofon im Baumarkt gekauft und hast dich jetzt davor gesetzt und machst das, sondern es hat ja bei dir auch einen Hintergrund.
Ja, klar, ich meine, der Hintergrund ist natürlich, Journalismus war schon immer so ein Feld, in dem ich mich auch gesehen habe und habe dann halt auch teilweise während der Schule Schulpraktikum mal beim offenen Kanal gemacht, was halt dann wirklich, also Fernsehen, Bürgerfernsehen, also ich sag mal, Fernsehen in seiner kleinsten Form eigentlich ist, was man machen kann. Und dann war ich noch bei einem Online-Portal, ja, für Videospiele.
Gameswelt,
Ist
oder?
so, gebe ich, ja, Gameswelt, gebe ich auch gerne zu. Hat auch richtig Spaß gemacht.
Ja.
Und habe da halt sehr viele Artikel schreiben können, Videos schneiden, also das ganze Paket und auch schon Kamera und so machen können. das war halt eine coole Mischung aus Schreiben, aber gleichzeitig auch diese praktische TV-Sache quasi schon mal erlernen.
Ja. Ich weiß noch, als wir uns kennengelernt haben, das allererste Mal in Bamberg, und du mir erzählt hast, dass du am liebsten dich im Keller einsperrst und Videospiele zockst und dann auch noch für so ein Videospielportal schreibst, da dachte ich echt, oh mein Gott, mit was für einem Nerd habe ich es hier zu tun.
Leute, das müsst ihr euch wirklich so vorstellen. Das ist der erste Tag, an dem wir uns kennengelernt haben. Ich und halt Hippo und noch die werte Carla, die wir auch getroffen haben am ersten Tag. Wir saßen halt da nach unserer ersten Einführungsveranstaltung, glaube ich, haben uns so kennengelernt. Und dann sind dem Hippo die Augen aus dem Kopf gefallen, als ich das erzählt habe. ein Moment, den ich bis heute nicht vergessen werde, auf jeden Fall.
Aber hat sich trotzdem
in deiner, Vorstellung, ja, komisch, ne? Irgendwie schon. Ich weiß nicht, wie das passiert ist.
Einzige Zweckgemeinschaft. Es war ein Spaß.
Doch, ich hab immer schon den Podcast schon ewige Jahre vorgeplant und nur auf diesen Moment jetzt hingearbeitet gerade. nee, genau so ist es. Ja, klar, man kann natürlich immer nebenher irgendwas machen, aber trotzdem einfach das Pensum, das du so an den Tag gelegt hast, hat mich richtig beeindruckt, weil ich das einfach noch nicht kannte, weil du wirklich für eine richtige Zeitung geschrieben hast zum Beispiel. Oder fürs Online-Portal auch.
Genau.
War schon stark.
Aber das kommt wirklich drauf an. Also ich meine, wenn man Maschinenbau studiert oder Psychologie, wenn ich da mitbekomme, was für einen Aufwand da Leute betreiben, die ich auch aus meinem Freundeskreis kenne, dann muss ich sagen, da würde, glaube ich, sowas eher schwer gehen. Aber ich meine, bei uns, also Kommunikationswissenschaft mit zwei Nebenfächern in Bamberg, also ist jetzt kein Studium, wo man dann nicht mehr weiß, was man nach 15 Uhr anfangen soll. Also da gab es ja echt viele Freiheiten, muss man jetzt schon auch ganz ehrlich sagen.
Ah, du meinst es jetzt positiv? Man hatte viel Zeit, oder wie?
Ja, also ich fand nicht, dass unser Studium uns jetzt irgendwie überfordert hätte. Also im Gegenteil, ich fand, wir wurden da schon gefordert. Es gab dann auch Prüfungen. Aber ich meine, was man da im Semester machen musste, war ja wirklich überschaubar, fand ich.
Ja, aber du warst doch immer sehr gut darin, das alles zu organisieren und saßt da aber dann noch bis 3 Uhr nachts manchmal in irgendwelchen Artikeln. Und bei mir, also ich fand das schon teilweise schwer, das alles zu organisieren, und ich fand, wir wurden da auch durchaus gefordert, und gerade im Vergleich zum Master jetzt, fand ich den Master bedeutend einfacher.
Echt? Hätte ich nicht gedacht.
Mhm. Ja, hätte ich auch nicht gedacht, aber war so. Ich glaube, in Bamberg, da sieht man dann ganz gerne auch auf jeden Fall stark aus.
Das kann gut sein,
was die Leute betrifft.
Ja. Das kann gut sein. Aber stimmt schon, Mediensystem am Anfang, da sind ja schon auch dann, haben schon auch einige Probleme bekommen bei uns. Aber ich fand jetzt einfach so, auch die Anzahl der Prüfungen, die wir zum Beispiel in unserem Studium hatten, war ja im Vergleich zu anderen Studiengängen jetzt nicht total krass.
Ja, es kommt drauf an. Wenn du zum Beispiel in der FH bist, dann hast du ja viel öfter Prüfungen. Kleinere zwar, aber dann hast du so konstanten Druck, würde ich mal sagen. Naja. Gut, aber was hast du denn noch für Artikel geschrieben? Du hast jetzt eben gesagt, du hast zum Beispiel über ein Fußballspiel berichtet. Du hast auch Reportagen geschrieben, oder?
Ja, recht früh halt. Also wie gesagt, wenn man dann als freier Journalist eben in dem Alter anfängt, mit 15, 16, dann ist es natürlich erstmal cool, für seine Lokalzeitung zu schreiben. Ich war aber dann viel im Sport unterwegs, war auf sämtlichen Fußballplätzen erstmal, bei sämtlichen Basketballspielen, auch dann zum Teil irgendwann in der ersten Liga. Aber irgendwann will man dann natürlich auch für größere Portale schreiben oder für größere Zeitungen. Und bei mir hat das dann, glaube ich, mit 17 oder 18 damit angefangen, dass ich dann mal Spiegel Online was angeboten hatte. Und zwar eine Reportage von einem extremen Hindernislauf. Also bei so einem Lauf, bei dem man dann 18 Kilometer durch Schlamm und Wasser rennen und schwimmen muss. Und ich habe dann eben angeboten, dass ich für Spiegel Online da teilnehme, denen dann Bilder organisiere, eine Reportage schreibe und mit meiner Helmkamera eben noch Videos mache. Also dass ich denen quasi ein ganzes Paket anbieten kann. Mhm. Und die haben dann überraschenderweise tatsächlich Ja gesagt und haben mich da hingeschickt, obwohl die mich gar nicht kannten. Und ich hatte denen, glaube ich, nur so zwei Artikel von mir mitgesendet. Und ja, dann habe ich da eben so meinen Fuß reinbekommen. Und so hatte ich dann eben auch die Chance, in der folgenden Zeit dann eben mal wieder so größere Sachen zu machen, genau.
da wurde deine Eigeninitiative auf jeden Fall belohnt. Das kann man schon mal festhalten, ne? Da wäre vielleicht auch ein guter Tipp für Leute, die auch in den Journalismus wollen.
Auf jeden Fall. Also ohne das geht es gar nicht. Wer denkt, dass irgendjemand mal auf einen zukommt und sagt, hey, ich habe einen Artikel bei dir im Schwäbischen Tagblatt Tübingen gelesen, ich hole dich jetzt zur Zeit oder zur Welt, da muss man ihn enttäuschen. Das wird nicht passieren.
Okay, nach dem Bachelor hast du dir jetzt gedacht, lieber keinen Master machen. Warum? Wieso hast du dich so entschieden? Also warum wolltest du lieber dann zur Axel Springer Akademie gehen? Beziehungsweise, du kannst auch mal erzählen, du wolltest ja nicht unbedingt zur Axel Springer Akademie, oder du wolltest vor allen Dingen einfach an der Journalistenschule?
Ja, aber ich wollte schon auf die Springer Akademie. Das war schon meine erste Wahl immer. Ich hatte mich da ja auch tatsächlich schon nach dem ersten Semester beworben. Ich weiß gar nicht, ob du das schon weißt.
Oh, nee.
Ich hatte mich tatsächlich das allererste Mal mit 19, glaube ich, dort beworben. Also nach dem ersten Semester. Mhm. Und bin dann da auch, da gibt es ja drei Runden, wo man dann nach Berlin reist und verschiedene Tests machen muss und eine Reportage unter Zeitdruck schreiben muss. Und diese ganzen Runden hatte ich auch überstanden und bin dann aber in der Finalrunde, wo es dann ein Vorstellungsgespräch mit den Direktoren und auch den Chefredakteuren von der Zeitung gibt, dort bin ich dann ausgesiebt worden, also da bin ich dann rausgeflogen. Und deswegen habe ich dann mein Studium in Bamberg zu Ende gemacht. Aber wenn die mich damals genommen hätten, also im ersten Versuch, wäre ich wahrscheinlich schon nach dem ersten Semester sogar nach Berlin und hätte mein Studium abgebrochen. Weil man sein Studium nicht mehr zwangsläufig braucht für den Journalismus. Es ist schön, wenn man es hat, und es ist auch gut, wenn man es hat. Aber wer Journalismus machen will, der braucht Referenzen. Und das ist die Währung. Und das ist auch das, worauf es dann ankommt, wenn man sich bewirbt. Die wollen wissen, kannst du schreiben, kannst du filmen, kannst du moderieren, was du halt auch immer machen willst. Und ob du dann eine 1,8 in deinem Bachelor hattest, interessiert das erstmal nicht so.
Was ja sehr gut ist. Übrigens, also mir fällt auch gerade wieder ein, du hast es mir schon mal erzählt, das stimmt. Wie kann man sich das denn vorstellen? Also wie viele Leute bewerben sich denn da? Wie viele Leute sind am Ende in der Finalrunde noch am Start?
Also die Zahlen, die bei mir noch so galten, war 1200 Bewerber, also die sich anmelden am Anfang, um da bei den Tests mitzumachen. Dann werden die besten 200 in die zweite Runde eingeladen nach Berlin. Dort muss man dann eine Reportage zu einem bestimmten Thema unter Zeitdruck schreiben. Also man hat 5 Stunden Zeit, eine Reportage in Berlin zu schreiben.
Über was hast du geschrieben?
Bei mir war das Thema, also ich habe über einen Rahmenbauer geschrieben, also über ein Atelier, das quasi sehr teure Bilder, also auch Millionenbilder, fürs Kanzleramt und auch für Barack Obama einrahmt. Und auf die bin ich mal bei einem Berlin-Trip ganz spontan in einem Hinterhof gestoßen und habe mich daran erinnert. Und das Thema war, man bekommt immer ein Schlagwort und da hat das eben reingepasst. Ich weiß aber gerade gar nicht mehr, was das Schlagwort war, also was das Thema war. Ach genau, bei mir war das Thema letzte Chance. Letzte Chance war bei mir okay. Das Thema. Und ich habe das dann so gedreht, dass ich gesagt habe, dieses Atelier gibt dem traditionellen Handwerk eine letzte Chance.
Okay, ja, nicht schlecht. Kann man so machen.
Also ist ein bisschen, man muss auch ein bisschen kreativ sein. So, ne? Also das ist auch nicht so, das machen die auch extra so, dass man tatsächlich so ein bisschen kreativ sein darf, sein soll sogar. Also man muss nicht stur dann über einen schreiben, der mit dem Rücken zur Wand steht und sein Leben ja einfach irgendwie neu aufrichten muss.
Wahrscheinlich ist sogar das, was du gemacht hast, vielleicht der bessere Weg, weil wenn man letzte Chance hört, dann ist halt genau das, was du gerade erzählt hast, wahrscheinlich ist das Erste an das, was man halt denkt. Und dementsprechend, wenn du das selber so ein bisschen drehen kannst und so einen kreativen Zugang zu findest, ist es wahrscheinlich besser oder auch gewollt von denen.
Absolut, das sagen die auch, ja, das sagen die auch, dass okay. Man kreativ sein soll und mutig sein soll und genau.
Sehr gut, okay, genau. Und dann hast du es auf jeden Fall jetzt im Endeffekt zur Welt geschafft. Warum gerade zur Welt? Also ich meine, Axel Springer ist ja nicht nur Welt, das sind ja noch ganz viele andere Sachen.
Ja, Axel Springer verbinden ja alle erstmal mit der Bild-Zeitung Und deswegen hat ja für viele, gerade auch aus, gerade für viele Studenten, Axel Springer erstmal was, sowas Böses und Negatives. und das, wenn man auf Studentenpartys ist, wird man damit auch sehr, sehr oft konfrontiert oder wenn man Mitfahrgelegenheiten sitzt. aber auf die Gespräche lasse ich mich mittlerweile eigentlich gar nicht mehr ein. Nee, und deswegen, für mich war eigentlich schon klar, dass ich halt nicht zum Boulevard will. Und deswegen ist die Bild eigentlich auch schon, ist die Bild für mich eigentlich quasi schon rausgefallen, sondern ich wollte halt genau zu einer Tageszeitung beziehungsweise einfach zum Online-Portal, wie es Welt bietet. Und genau, das war für mich eigentlich so, was Springer anbietet, das Beste, ja.
Hast du denn jetzt einen thematischen Schwerpunkt oder ein bestimmtes Ressort, in dem du immer schreibst, für das du schreibst?
Ja, ich bin jetzt im Sportressort, also bin ein Sportjournalist. Ich mache aber wenig diesen klassischen Sportjournalismus im Sinne von, ich fahre zu einem Spiel und schreibe dann darüber. Das ist nicht so 100% das, was ich machen will oder was ich mache, sondern bei mir sind das oft Themen, die nicht eben über den Fußball, die über den Fußball hinausgehen. Ich schreibe über Mixed Martial Arts Kämpfer, die ich bei ihren Kämpfen oder bis zu ihren Kämpfen begleite, wie sie irgendwie in 24 Stunden 7 Kilo abnehmen müssen. Das war meine letzte Reportage. Oder ich schreibe auch viele Sportthemen, die einen politischen Hintergrund haben, über einen Fußballer, der in der Türkei verfolgt wird, weil er Erdogan kritisiert. Dennis Naki habe ich ein Porträt geschrieben, den ich in Köln getroffen habe. Also das sind Themen, die meistens so über den Tellerrand hinausgehen. Zumindest versuche ich das oder zumindest ist das so mein Ansatz. Aber genauso braucht es auch die Reporter, die eben diesen klassischen Fußballjournalismus betreiben. Mhm. Ne? Von denen haben wir natürlich auch welche.
Also man kann auf jeden Fall sagen, deine Reportagen sind ja auf jeden Fall immer gnadenlos ehrlich und wie du gesagt hast, über den Tellerrand ein bisschen hinausgucken und darüber schreiben, heißt ja auch, dass du vor allen Dingen die Leute begleitest. Ne? Es geht ja, der Mensch steht so ein bisschen im Fokus immer eher oder die Geschichte, sage ich mal. Eben nicht nur das bloße Sportereignis, oder?
Nee, das ist heute auch gar nicht mehr so relevant. Das ist ja auch so ein bisschen die Krux beim, also würde ich jetzt sagen, so vom digitalen Wandel. Die Ergebnisse oder die News an sich, die bekomme ich ja heute überall innerhalb von Sekunden. Also wenn eine berühmte Persönlichkeit stirbt, bekommen wir über Twitter oder auch über sämtliche Newsportale innerhalb von Sekunden die reine Nachricht. Aber ich glaube, was wirklich dann relevant oder journalistisch auch relevant ist, sind eben genau die Sachen, die darüber hinausgehen. Ein einordnender Kommentar, eine Reportage, die das Thema von der anderen Seite beleuchtet. Ich glaube, all das sind auch Dinge, für die Leute auch wirklich bereit sind, auch im Digitalen noch eben Geld zu zahlen. Und ich glaube auch, genau sowas zeichnet dann vielleicht auch oder unterscheidet dann eben auch eine Zeitung wie die Welt von einem klassischen News-Aggregator.
Mhm, okay. Und du hast es gerade schon so ein bisschen angesprochen mit dem digitalen Wandel. Wie, ohne da jetzt interne Sachen oder irgendwas zu verraten, wie geht die Welt davor oder der Verlag an sich? Wie stellt man sich so diesem Wandel?
Na, ich glaube, die Welt war ja so einer der Pioniere so auf dem Gebiet. Also die Welt hat schon sehr, sehr früh eine Online-First-Strategie gehabt. Das heißt, dass Artikel eben vorrangig online bedient werden und erst danach an die Zeitung, also an das gedruckte Papier gedacht wird. Und das merkt man bei uns halt einfach jeden Tag. Also es ist ja einfach Fakt, dass nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt Print, also das gedruckte Papier, an Bedeutung verliert. Die Auflagen sinken, auch die Weltauflage sinkt. Das kann man ja überall nachgucken. Aber mit dem Problem hat jeder zu kämpfen, also auch die Konkurrenten. Und deswegen ist halt eben das Online-Angebot umso wichtiger. Und da geht es natürlich zum einen um Reichweite, aber zum anderen eben ganz wichtig auch um digitale Abonnenten. Das heißt, wie bekommen wir Leser dazu, dass sie ein digitales Abo abschließen? Und das betrifft ja auch nicht nur die Welt, sondern es betrifft ja auch Bild, die das ja schon seit Jahren fahren und auch sehr viele digitale Abonnenten haben. Die Süddeutsche hat so ein Angebot, Spiegel hat mittlerweile so ein Angebot. Also diese alles ist, Journalismus ist kostenlos Kultur und alles, was ich online finde, muss kostenlos sein. Davon verabschieden sich ja die ganzen Verlage und ich glaube, das ist auch das Einzige, was dann eben Erfolg haben kann.
Ja, ist ja auch vollkommen in Ordnung. Also man muss ja auch Geld verdienen. Von daher ist es schon eine gute Taktik. Vor allen Dingen hat die Welt ja dann doch schon Weitsicht bewiesen eigentlich, dass sie das so früh schon angeleiert haben. Also sehr gut. Und Hippo.
Ja.
Du, also Soja und ich, wir haben dich ja mal letztens irgendwann besucht in Berlin und dann hast du uns in das Axel Springer Gebäude oder ins Weltgebäude, besser gesagt, geführt. Ja. Und dann man kommt da rein, dann wird man erstmal durchleuchtet ein bisschen, ne? Dann geht man durch einen Metalldetektor, wird dann noch abgetastet. Und dann bekommt man einen Besucherausweis und es ist einfach ein riesiges Gebäude mit, es gibt da eine Kantine und alles Mögliche. Man kann da sogar einkaufen und so. Das ist so ein richtiger kleiner Kosmos sozusagen. Yeah. Und dann kommt man in diesen Newsroom. Yeah. Und der ist ja wirklich einfach beeindruckend, ne? Dieser hohe Raum und dann ist da wie ein bisschen wie an der Börse, in der Mitte so ein Kreis, wo dann...
Das sogenannte Auge.
Das Auge.
Genau.
Kannst du mal deinen ganz normalen Alltag beschreiben? Also wie sieht der Redaktionsalltag aus? Oder was passiert genau, wenn du da morgens hinkommst? Was sind so deine Aufgaben? Was machst du dann?
Also wenn ich eben in der Redaktion bin und nicht jetzt irgendwo hinfahre für eine Reportage oder so, komme ich morgens ins Büro. Das Ganze fängt dann eben mit einer Redaktionssitzung an, also in meinem Weltsportresort. Wir gehen die Themen des Morgens durch und auch die Themen des gestrigen Abends durch, gucken, was ist online gelaufen, was läuft auf den sozialen Netzwerken, was bewegt die Leute und überlegen eben, was können wir heute für Content produzieren, was die Leute eben interessiert und was dann eben auch für Reichweite sorgt. Dann bekommt eben jeder seinen Artikel, den er dann eben schreibt. Manchmal sind es mehrere Artikel am Tag, manchmal ist es ein Artikel in 3 Tagen, wenn es ein aufwendiger Artikel ist. So ist das eben. Also oft macht man schnelle Artikel, die einfach eine reine News abbilden. Öfters macht man dann eben auch Hintergrundgeschichten, die wirklich dann noch länger dauern, wo man länger recherchiert, wo man telefoniert, wo man wirklich zu den Leuten hinfährt, wo man dann auch viel unterwegs ist. Also es ist sehr, sehr abwechslungsreich.
Okay, und wenn du wirklich dann in der Redaktion bist an einem Tag, wie groß ist da der Zeitdruck? Also wird das auch mal hektisch da, wie man das aus dem Film kennt, sage ich mal? Oder ist es eher seltener?
Nee, also die Zeit ist natürlich ein ganz entscheidender Faktor. Und ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, dass wir da sitzen und entspannt Däumchen drehen können. Also es ist überhaupt nicht so. Nee, gerade online ist es natürlich schon zeitgetrieben. Also es ist halt einfach so, wenn jetzt... Nehmen wir an, es kommt jetzt die Nachricht, dass der Trainer von Borussia Dortmund entlassen wurde. Also nehmen wir an, es ploppt jetzt in dem Moment auf. Dann geht es halt um Minuten, wer als Erster diese Nachricht auf seine Seite bringt, ordentlich produziert, könnte auch dazu ein gutes Bild aussuchen, eine gute Zeile sich überlegen. Und dann geht es wirklich um Geschwindigkeit. Wer pusht das zuerst? Wer bringt das zuerst auf die Smartphones von den Leuten? Und das ist dann natürlich alles auch Reichweite. Weil den Leuten ist es am Ende egal, ob sie von Spiegel Online eine Push-Nachricht bekommen, dass der Trainer entlassen wurde, oder von Welt Online. Sie wollen halt so schnell wie möglich erfahren, was ist da los und warum wurde der entlassen. Und das ist natürlich aber auch eine Gefahr. Also das ist natürlich auch ein Risiko, ne? Dieser Zeitdruck, gerade bei großen Lagen, bei Terroranschlägen oder so, bekommt man ja das auch mit. Und da gibt es ja auch oft Diskussionen, wie schnell geht man mit Informationen raus, wie schnell darf man mit Informationen rausgehen und wie lange muss man eigentlich vielleicht auch abwarten und mal prüfen, ob das, was da berichtet wird, tatsächlich auch stimmt. Weil Informationen müssen natürlich verifiziert werden und dafür fehlt manchmal die Zeit.
Aber klar, das ist natürlich das oberste Gebot. Gerade in Deutschland, sage ich mal, weil hier können wir echt stolz sein auf unser Mediensystem, auf viele unterschiedliche große und kleine Blätter und auf eine unabhängige, halt vom Staat sehr gut geschützte Berichterstattung, ist ja einfach so in Deutschland, im Vergleich gerade zu anderen Ländern, das ist ein bisschen anders. Aber ich sag mal, Digitalisierung haben wir eben schon angesprochen, aber auch in Zeiten von Fake News, also haben es auch die Big Player im Journalismus eigentlich nicht so leicht, würde ich mal sagen. Wie würdest du denn ganz grob so die Lage des Journalismus in Deutschland jetzt gerade einschätzen? Also auch in Bezug auf das Publikum, wie die Leute Journalismus oder verschiedene Plattformen wahrnehmen. Hast du da entweder selber eine Einschätzung, eine subjektive Meinung, oder kennst du da auch ansonsten ja, bestimmte Daten und Fakten.
Also du willst jetzt ja nicht auf irgendwie auf die finanzielle Situation von Verlagen raus, sondern du möchtest ja wirklich quasi auf diese Glaubwürdigkeit auf von Journalismus,
genau, Glaubwürdigkeit,
oder?
Welchen, ja, Vertrauen die Leute halt noch in den Journalismus haben.
Nee, es ist, das ist, ich finde, das ist ein sehr, sehr, sehr entscheidender Punkt. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, der darüber entscheidet, ob Journalismus in Zukunft erfolgreich sein wird oder ob das Vertrauen eben weiter schwindet. Weil wir spüren schon, oder man spürt als Journalist schon, dass das Misstrauen in die Arbeit von Journalisten extrem verbreitet ist und extrem groß ist. Und ich bin echt erschrocken, also ich bin persönlich wirklich erschrocken, wenn ich auf Studentenpartys oder auch in meinem Freundeskreis zum Teil mit Leuten rede und merke, was für Denkweisen über die Arbeit von Journalisten dort herrschen. Also
zum Beispiel?
Mir hat ein Kumpel vor kurzem hat er halt mal so ganz flapsig gesagt, ja, da wird doch eh alles von oben vorgegeben und ihr führt doch eh nur aus, was die Politik euch vorgibt. Also diese Denkweise, dass wir morgens in die Redaktion kommen, dann ruft das Kanzleramt bei uns an und diktiert uns, was wir heute schreiben müssen, die ist wirklich ganz weit verbreitet. Also jetzt, um es halt wirklich mit einem Beispiel mal spitz zu formulieren. Und das schockiert mich, weil das entspricht absolut nicht der Wahrheit und auch nicht der Realität. Wir Journalisten arbeiten, also ich kann zumindest von Welt sprechen und auch von anderen Redaktionen bei Axel Springer, bei denen ich Einblick bekommen habe. Wir arbeiten absolut unabhängig wir arbeiten auch oft mehr, als wir arbeiten müssten und wir tun wirklich alles, um unsere Informationen zu verifizieren und dieses krasse Misstrauen, das einem entgegenschlägt und dieser Lügenpresse-Vorwurf, der nagt dann schon auch ab und zu an einem. Also man sucht ja auch immer noch nach einer Lösung, wie man damit am besten umgeht und das ist schwierig.
Ja, was glaubst du, woher kommt das denn? Ich meine, das sind nämlich dann die über 10% der AfD, die jetzt im Bundestag sind oder der Wähler eben.
Aber es sind eben nicht nur AfD-Wähler, das ist ganz entscheidend. Ich glaube, das ist wirklich entscheidend.
Aber ich sag ja nur, ja, da ist ja der Ausdruck Lügenpresse und so einfach weit verbreitet.
Ja, aber ich glaube, die sprechen es offen aus, aber ich glaube, die sprechen nur offen aus, was ganz viele nur denken. Und wirklich, wenn mir Studenten, die mit mir in Bamberg Kommunikationswissenschaft studiert haben, in Gesprächen und ich rede wirklich von konkreten Beispielen, in Gesprächen sagen, dass sie tatsächlich denken, dass Journalisten massiv von oben beeinflusst werden, was auch immer oben dann für die bedeuten mag, dann kann ich echt nur den Kopf schütteln. Aber an sich ist es echt ein Riesenproblem, ja.
Tja, hast du da eine Idee, wie man das umdrehen könnte, wieder diese Wahrnehmung ein bisschen? Also, weil, ja, ich meine, ich kann das auf jeden Fall unterstützen. Ich habe auch schon das Gefühl, dass einfach großes Misstrauen teilweise in Journalisten eben herrscht, wie du gesagt hast.
Ich glaube
auch schon mitbekommen. Was kann man dagegen machen?
Ich glaube, Journalisten und auch Verlage sind nicht wehrlos dagegen. Ich glaube, Verlage müssten noch viel mehr dafür tun, um Vertrauen zu bekommen. Ich glaube, es kann auch nur funktionieren, wenn man den Lesern wirklich Transparenz bietet, wenn man Einblicke in die Arbeit liefert. Ich habe vor kurzem mitbekommen, dass ein investigativer Journalist von der Welt seinen kompletten Rechercheweg in einem Blog aufgezeigt hat. Das heißt, er hat seinen Artikel veröffentlicht und hat dann auf einem Blog wirklich von A bis Z veröffentlicht, wie er vorgegangen ist und wen er angerufen hat. Und natürlich kann man das nicht bei jedem Artikel leisten, weil das einfach massiv Zeit kostet. Aber ich glaube, genau solche Sachen können dann wieder Vertrauen in die Arbeit schaffen. Und wir haben, also Welt hat ja auch immer mal wieder Lesergruppen zu Besuch im Newsroom, dass die mal sehen, hey, wie und wo arbeiten die eigentlich? Und ich glaube auch sowas, wenn die mal vor Ort sehen, wie so eine Redaktionssitzung abläuft, wie Journalisten dann vielleicht auch an die Arbeit gehen, wie sie recherchieren, ich glaube auch sowas kann Vertrauen schaffen. Wogegen man halt wehrlos ist oder relativ wehrlos ist, ist halt gegen Fake News, um diesen Begriff auch mal zu benutzen, in sozialen Netzwerken oder auf Verschwörungspodcasts oder auch Videoplattformen. Also das gibt es und dagegen ist man dann als Verlag am Ende relativ wehrlos.
Ich wollte mal an dieser Stelle darauf hinweisen, weil du gerade die Podcasts erwähnt hast. KenFM kennst du ja vielleicht,
ja,
auf YouTube sehr erfolgreich und auch mit einem sehr erfolgreichen Podcast am Start. Also tatsächlich, glaube ich, ist der KenFM Podcast auch immer in den Top, auf den Top-Platzierungen, was so die Podcasts angeht in Deutschland.
Ja.
Und da sieht man einfach mal, wie weit das verbreitet ist, ne?
Aber findest du nicht auch, Wolf, dass das Misstrauen so in die Medien schon auch in, ich würde mal sagen, in unsere so studentisch-akademische Kreise vorgedrungen ist? Oder nimmst du das in deinem Umfeld nicht wahr?
Also in meinem familiären Umfeld und auch sonst in meinem sozialen Umfeld habe ich das nicht so stark wahrgenommen, ehrlich gesagt. Ich kenne das dann echt tatsächlich eher so aus dem Internet und so.
Ja.
Und ich glaube, daher rührt das wahrscheinlich auch so, dieses Misstrauen. Weil halt jeder jetzt irgendwas publizieren kann und 1000 Meinungen kursieren und Leute lassen sich einfach leicht davon beeinflussen.
Ja.
Ich glaube, das ist so das Problem.
Ja, und ich glaube, es geht ja auch immer darum, viele sagen ja auch oder beklagen sich ja auch, ja, was soll ich überhaupt noch glauben? Es gibt ja so massiv viele Informationen und Scheinwahrheiten, die da auf einen niederprassen, gerade in den sozialen Netzwerken. Aber ich glaube, genau das ist dann eben auch die Aufgabe von einem seriösen Nachrichtenportal heutzutage oder von einem Verlag, den Menschen aus diesem riesen Pool an Informationen eben das rauszufiltern, was relevant ist und was wahr ist am Ende.
So ist es, Leute. Raus aus der Filterblase, ja, und lest euch einfach durch verschiedene Publikationen und Nur noch Welt. Man kann einfach ein bisschen nachdenken und ich glaube, mit gesundem Menschenverstand kommt man auch, glaube ich, einfach drauf, was jetzt gut recherchiert ist, was ein gut recherchierter Artikel ist, der auch, wo die Fakten einfach Fakten sind, die der Wahrheit entsprechen und wo eben nicht, wo das nicht der Fall ist. Ich glaube, da muss man einfach selber auch ein bisschen reflektiert lesen und selektieren, würde ich behaupten.
Genau, und das heißt ja auch nicht, dass Journalisten unfehlbar sind, ne? Das ist auch nochmal ganz wichtig. Natürlich passieren Fehler, natürlich gibt es auch auf Welt.de Artikel, in denen man Fehler findet oder in denen man vielleicht auch eine Information nicht stimmt, aber ich glaube, es wird dann problematisch, wenn man dahinter eben eine böse Absicht
vermutet. Ja, aber guck, genau bei sowas, das mag ich nämlich dann nicht, da stürzen sich die Leute nämlich dann drauf. Wenn die dann mal einen Fehler finden oder so, wird dann in den Kommentaren zum Beispiel auch direkt darauf hingewiesen, ob es jetzt in Facebook ist oder auf der Seite zum Beispiel.
Ja, aber daran müssen wir uns messen lassen als Journalist. Also ich finde, das muss man dann schon, wenn man einen Fehler macht, muss man dazu stehen.
Nein, auf jeden Fall, aber ich meine, dass die Leute sich halt so darauf stürzen dann so.
Ja,
und mit dem Finger drauf zeigen und zu sagen, haben die Journalisten wieder falsch recherchiert, so ungefähr.
Ja.
Zumindest, also, ist das mein Eindruck.
Nee, stimmt, absolut. Fehler werden einem sofort konfrontiert, genau.
Welche Tipps würdest du denn jetzt nochmal kurz kompakt einem aufstrebenden Journalisten geben? Also, was ist so der beste Weg in das Berufsfeld? Stichwort Quereinsteiger vielleicht auch. Und für wen ist der Journalismus eigentlich was?
Also Letzteres lässt sich so pauschal gar nicht beantworten. Es gibt introvertierte Typen, die super, super Datenjournalisten sein können. Es gibt den klassisch irgendwie extrovertierten Journalist, der halt irgendwie als Reporter dann irgendwie unterwegs ist.
Also so wie du?
Eher wahrscheinlich ich, genau. Aber wie gesagt, das kann man gar nicht so pauschal sagen. Also nur weil man irgendwie vielleicht nicht so total gern auf Menschen zustürmt, um ihnen Informationen zu entlocken, heißt es nicht, dass man nicht als Journalist geeignet ist. Überhaupt nicht. Es gibt gerade heute mit Datenjournalismus wunderbare Möglichkeiten, da eben Fuß zu fassen. Und was man jetzt nochmal als Tipps kompakt sagen kann, sammelt so schnell und so viel wie möglich praktische Erfahrungen. Fangt am besten schon als Teenager an, für Zeitungen, für Radiosender, für TV-Stationen zu arbeiten. Seid mutig, geht wirklich auch aktiv auf Arbeit oder potenzielle Arbeitgeber zu, auch wenn es mal eine Absage gibt, egal. Macht Fehler und schreibt einfach. Ja. Mehr kann man da eigentlich auch nicht erwarten.
Ja, perfekt. Also, liebe Hörer, ihr habt's gehört. Einfach mutig sein und drauf losschreiben, sag ich mal.
Und Praktikas bekommt man ganz einfach. Das muss man auch nochmal sagen, ne? Praktikas in großen Redaktionen, zum Beispiel beim ZDF oder bei Bild, bei denen war ich jetzt während meinem Studium, bekommt man auch ohne Kontakte oder so. Da muss man sich einfach nur bewerben. Ordentlich bewerben, dann wird man da genommen.
Sehr schön. Das heißt, alle Hörer, die jetzt noch jung genug sind, um das umzusetzen, sollten das tun oder können das machen, falls euch das interessiert. Und die anderen Leute, die jetzt schon ein bisschen älter sind und schon im Job sind, fanden das hoffentlich trotzdem auch interessant. Vielen Dank an der Stelle jetzt schon mal für das Gespräch und vielen Dank für deine ganzen ehrlichen Antworten und deine ehrliche Meinung.
Super gerne.
Ich würde sagen, wir haben jetzt noch schon ein paar Minuten. Ich wollte dich jetzt optional einfach noch mal ganz kurz fragen, ja, hörst du unseren Podcast denn auch? Was hältst du von Podcast überhaupt, von Podcasten? Ist das so dein Ding irgendwie?
Also ich muss ganz kurz sagen, nicht weil ich jetzt Gast dieses Podcasts bin und verpflichtet wäre, an dieser Stelle etwas Positives zu sagen. ich habe tatsächlich schon ganz vielen Leuten in meinem Umfeld von eurem Podcast erzählt und schwärme davon. Habe ja auch euch schon erzählt, dass ich das toll finde, was ihr macht. Ich höre euch sehr, sehr, sehr gerne zu. Man merkt bei dir und bei Christian Soja, einfach total, dass ihr halt so ein Duo seid, das sich halt versteht. Ne? Ihr seid ja halt nicht nur zwei Podcast-Interviewer oder Gesprächspartner, sondern ihr seid ja auch Freunde. Und ich glaube, davon lebt das Ganze, von euren Anekdoten, von euren Scherzen, aber auch eben von euren Einschätzungen und von eurer Expertise. Also ich finde das großartig. Und Podcasts sind absolut auch im Journalismus relevant. Das muss man auch mal sagen. Ich weiß, dass Zeit Online ganz viel mittlerweile oder in letzter Zeit auf Podcasts setzt. Und ich habe einen Kumpel auch von der Zeit, beziehungsweise einen Bekannten von der Zeit, der mir vor kurzem erzählt hat, dass sie da wirklich super Klickzahlen mitmachen. Also die haben wirklich sehr, sehr, sehr hohe Aufrufzahlen, diese Podcasts. Ich bin ein Riesenfan von, kann ich jedem empfehlen, von Daily, also von dem New York Times Podcast, den man jeden Vormittag auf sein Handy bekommt, wenn man ihn abonniert und wo dann 25 Minuten auf Englisch super aufbereitet Geschichten präsentiert werden.
Habe ich noch nie gehört, aber klingt sehr gut. Vor allen Dingen der Zeitrahmen, 25 Minuten, finde ich sehr gut. Ich dachte jetzt, du sagst, das dauert irgendwie 5 Minuten und du bekommst hier ganz kurz die Infos reingeknallt.
Nee.
Aber ich finde, 25 Minuten, dann kann man was auch mal wirklich aufbereiten und
Da werden immer so ein, zwei Geschichten in relativ ausführlich und relativ detailliert dargestellt, die natürlich zu einem aktuellen Thema passen. Und ich finde das super. Also ich bin ein Riesenfan davon. Höre ich jeden Tag tatsächlich.
Ja, höre ich auch mal rein. Von Zeit habe ich auch schon mal einen Podcast gehört. Also sei es auf Spotify oder auf anderen Podcast-Plattformen oder auch bei iTunes natürlich, sind die auf jeden Fall vertreten. Deutschlandfunk hat, glaube ich, irgendwie auch einen Podcast, mindestens einen.
Hat Spiegel Online einen Podcast? Weiß ich
Spiegel Online hat zumindest einen. Also einen kenne ich, nämlich ist das ein History-Podcast, wo die, glaube ich, so historische Events aufarbeiten. Oder reden die da doch über, also teilweise, ich glaube, die suchen sich einfach ein Thema raus. Es gibt auf jeden Fall einen von Spiegel Online, ja.
Ah, okay.
Ja. Und viele Radiosender generell haben auch Podcasts.
Ja.
Aber ich bin halt immer, ich bin schon ein Fan auch von den Podcasts, wo einfach sich ein paar Leute zusammensetzen und das eben nicht so sehr nach den Strukturen vom Radio eben geht oder halt, also klar, das ist auch gut, wenn man das so schön aufbereitet serviert bekommt, aber ich mag es auch manchmal einfach diese Zerstreuung zu haben und ein paar Leuten zuzuhören, die man eigentlich nicht kennt, wo man das Gefühl hat, man kennt sie, aber weil man sie schon so viel gehört hat.
Ja, total. Aber hey, wie ist denn eigentlich die Erfahrung davon von dir und Chris? Also habt ihr auch da das Gefühl, dass dann wirklich auch so etwas wie eine Hörerschaft wächst und wie viel Aufwand betreibt ihr da eigentlich pro Woche? Weil ich meine, ihr macht das ja auch alles nebenbei.
Genau, also ich habe auf jeden Fall das Gefühl, was ist das Gefühl? Es ist auf jeden Fall belegbar so, dass die Zuhörerschaft wächst und interessant ist vor allen Dingen, also wir haben, ich sag's ganz ehrlich, wir haben jetzt keine riesen Aufrufzahlen oder so, aber es ist schon so, dass wir jeden Tag konstant immer Aufrufe haben, Leute, die den Podcast hören. Das sieht man halt so in den Statistiken und interessant ist eben auch, dass die Leute immer nach und nach zum Podcast kommen und dann sieht man, dass sie die einzelnen Folgen so durchhören. Also,
cool.
klar, an dem Tag des Erscheinens sind dann die meisten Aufrufe in der Regel, aber das zieht sich dann schon noch so die 2 Wochen immer hin, bis dann die nächste reguläre Ausgabe eben kommt. Mhm. Und damit bin ich auch mega zufrieden. Ich hoffe halt, dass es immer noch mehr Leute werden und mehr Leute das auch hören. Nee, genau. Was war die andere Frage nochmal?
Ja, wie viel Aufwand ihr betreibt. Ich meine, das ist schon ein Aufwand für dich, ne? Jedes Mal. Vorbereitung, also Nachbereitung.
Ja, also für so einen Podcast brauchen wir auf jeden Fall insgesamt so einen ganzen Tag, so einen ganzen Arbeitstag, sage ich mal, mit, erstmal Ton, Mikrofone einrichten, erstmal gucken, dass alles klappt, erstmal gucken, dass die Internetverbindung auch irgendwie perfekt läuft und so, dann, muss man sich erstmal reinfinden ins Gespräch, dann redet man sich ja schon mal eine Stunde, dann gibt es immer noch davor manchmal ein Vorgespräch, da reden wir auch manchmal schon 1,5 Stunden und dann reden wir danach noch ein bisschen so über den Podcast, wie es gelaufen ist und dann kommt halt der Schnitt und so weiter noch, da wird dann, da arbeiten wir nochmal ein bisschen an der Tonqualität und schneiden halt ein paar Sachen raus, so Atmer oder so, was man halt nicht so gerne hören möchte auf der Aufnahme, wenn man das so direkt im Ohr hat. Ja. Und dann kommen halt noch so Sachen dazu, wie dann muss man es ja online bringen, dann wird noch ein Cover zum Beispiel gezeichnet von der lieben Rosalie, dann müssen noch ein paar Texte geschrieben werden für den Blog, für Facebook. Krass. Und eigentlich kommt das Ganze dann ja auch nochmal so auf Soundcloud zum Beispiel und wir haben auch irgendwie die ersten 2, 3 Folgen auf YouTube.
Ja.
Auf YouTube dauert es sehr lange, weil man dazu ja dann noch ein Bild, also man muss es ja als Video hochladen, dementsprechend ist es eine große Datei, das dauert. Und das bespielen wir auch nicht so regelmäßig, also Soundcloud und YouTube schon eher gar nicht. Aber das ist halt schon, mit ein bisschen Aufwand verbunden, macht aber auch mega Spaß. Und ich glaube, das kommt auch so ganz gut rüber, wenn Soja und ich mal wieder so was von uns geben.
Auf jeden Fall. Aber man merkt die Arbeit, die dahinter steckt. Ich glaube, anders geht's ja auch nicht.
Ja, wir versuchen halt immer auch ein paar Infos wirklich mit reinzubringen. Also halt auch nicht so der Overkill, aber so, dass die Leute aus dem Podcast rausgehen und denken, okay, cool, ich wurde jetzt gut unterhalten, aber habe auch mir ein paar Sachen behalten.
Aber ist das eigentlich so, ich kann das jetzt gar nicht so einschätzen. Natürlich, so ein New York Times Podcast ist natürlich bitter ernst, aber sind so Podcast-Hörer, sind das dann eher so Akademiker, die so ein bisschen Informationen wollen oder sind das auch einfach so, einfach so ganz normale Typen, die einfach nur unterhalten werden wollen. Also kann man auch einfach es gibt doch sicher auch Podcasts, die einfach nur rumalbern und eigentlich überhaupt nichts an Wissen weitergeben wollen, oder?
Also es gibt auf jeden Fall, natürlich in iTunes zum Beispiel, es gibt eine ganze Sparte mit Comedy-Podcasts, die auch, glaube ich, sehr beliebt sind. Ich glaube eigentlich sogar fast beliebter als so Wissenschafts- oder Informationspodcasts. Ja. Sind nicht so mein Ding. Ich will schon ein bisschen irgendwas mitnehmen. Ich brauche einen roten Faden, auf jeden Fall.
Ja.
Ich weiß nicht, ob das jetzt zum Beispiel irgendwie Podcast-UFO ist. Kennen glaube ich, auch viele. Oder ich sag mal, Fest und Flauschig, kennst du wahrscheinlich auch von Jan Böhmermann und Olli Schulz.
Überragend.
Super, ja. Ist aber natürlich halt auch einfach, da geht es eigentlich schon um den Informationsgehalt, weil sie über aktuelle Themen reden, aber alles halt irgendwie lustig aufbereitet oder ironisch auch ein bisschen dargelegt.
Ja.
Das finde ich eigentlich halt so eine sehr gute Mischung. Man nimmt halt schon so ein paar Sachen da auch mit. Aber also ich glaube, durch die Bank wechseln ist einfach alle Leute aus allen sozialen Schichten, sage ich mal, die das hören. Und gerade heute bin ich in der Stadt durch Zufall auf meine alte Religion-Grundschullehrerin getroffen, die Frau Hoffmann. Schöne Grüße hier an der Stelle.
Ja.
Und ich habe da mit der so 10 Minuten irgendwie geschnackt und am Ende meinte sie dann so, weil sie in Rente halt ist, meinte sie so, ja, sie genießt ihre Zeit und sie hört total oft Podcasts. und ich dachte dann irgendwie, wow, die ist 71 und hört Podcasts. Also überragend, hätte ich aber nicht gedacht. Und dann meinte ich direkt, hey, hier, ich habe auch einen Podcast und wahrscheinlich hat sie jetzt schon reingehört oder hört genau jetzt gerade zu und muss wahrscheinlich schmunzeln, weil sie ihren Namen gehört hat.
Cool. Ja, ich meine ganz ehrlich, Podcast ist ja auch einfach nur eine moderne Form von Radiobeiträgen. Also ich meine, warum soll das nicht jemand, der 71 ist, machen?
Exakt. Und Podcasts sind eben so, wie ich mir Radio eigentlich wünsche. Warum ist Radio irgendwie stehen geblieben in der Zeit und es ist immer nur dieses Gewinnspiele, ganz viel Werbung, Musik, die ich nicht mag? Und
also du darfst die absolut witzige Morningshow nicht vergessen, die in jedem Radiosender nicht fehlen darf.
Ja, und die kopieren sich auch alle nur gegenseitig. Also das ist ja das Schlimme eigentlich.
Ja.
Ganz, ganz schrecklich. Nee, deswegen.
Dann es, gibt ich doch nichts, noch es gibt doch nichts so. Schlimmeres. Es gibt doch nichts Schlimmeres, als aufzustehen und so eine Pseudo-Comedy-Show von so, einer, ja. von so einem Radiosender zu hören.
Ist so. Und die immer gut gelaunten
und die immer gut
Morningshow-Moderatoren.
Ja, oh. genau.
Kennst du dieses Video? Das hat mal damals Flo noch zu Bamberger Zeiten so ein Video gepostet auf so einem Blog, wo ein Radiomoderator sich einfach eingeschlossen hat im Studio und seine Co-Moderatorin damit ausgeschlossen hat und dann 20 Mal am Stück Last Christmas von Wham gespielt hat.
Super, weil er sie nicht ertragen konnte oder warum hat er das gemacht?
Ich weiß es nicht genau. Vielleicht ist er auch danach irgendwie eingewiesen worden, aber es war sehr schön und der Wettermann musste zum Beispiel auch das Wetter über Telefon machen, weil er nicht ins Studio kam. Das gibt's als Video. Also gerne mal googeln. Ich weiß nicht mehr genau, was das für ein Sender war, aber sehr, sehr schön.
Coole
das
Aktion.
Das war mir dann sympathisch wiederum, ja.
Könntest du dir vielleicht auch mal für Christian überlegen?
Ja, definitiv.
Ja.
Ja, aber ich will ihn ja gar nicht ausschließen, weißt du?
Aber bei euch ist doch die Aufteilung auch so, oder? Also Christian ist so der Witze-Clown und du bedeckst und du sorgst für Infotainment.
Ja, einigermaßen, ja, auf jeden Fall. Das liegt aber auch einfach daran, dass Chris einfach so ein witziger Typ ist. Also jetzt ohne Spaß, ist einfach ein witziger Typ. Versteht sich mit jedem, kommt bei jedem gut an.
Ja.
Und ich, während der Aufnahme, denke ich auch immer so, hey, das, ich bin gerade witzig und lache darüber mich selbst, ja. Merke aber dann im Nachhinein, dass es eigentlich überhaupt gar nicht so witzig war. Also mir liegt das eigentlich gar nicht so im Blut. Ja,
ja und Chris liegt ja auch dieses Wissen nicht so im Blut.
Einfach entspannt. Wenn der das hört, ne? Wird dir der aber eine WhatsApp-Nachricht schreiben, die sich gewaschen hat.
Ja.
Definitiv.
War gespannt.
Ey, oh nein, jetzt habe ich wieder A gesagt. Ah nein, auch so eine Krankheit von mir. Bevor wir zum Ende kommen, gibt es jetzt wieder wunderschöne Entweder-Oder-Fragen von unserem Zuhörer Jan. Bist du bereit, Hippo?
Gibt es diesen Jan wirklich oder ist der ausgedacht? Sag ehrlich, jetzt musst du ehrlich sein.
Wir schreiben die Fragen in Wahrheit. Nee, unter so einem Pseudonym veröffentlichen wir die. Nee. Der Jan, den gibt es wirklich. Der hat mit mir in Trier studiert und ist reger Podcast-Zuhörer und schickt mir dann manchmal einfach aus dem Blauen diese Entweder-Oder-Fragen.
Okay.
Und ich speichere sie mir dann für die nächste Ausgabe.
Okay.
Ja. Okay, ja, also es geht los.
Ja.
Hippo.
Ja.
Endlich ein Oscar für Johnny Depp oder für Edward Norton?
Johnny Depp.
Würde ich auch sagen, ja. Der hat schon so viel gemacht, noch mehr. Der ist ein richtiges Workhorse, Johnny Depp. Also nur, weil er seine ganzen Schulden abbezahlen muss.
Habe ich vorhin übrigens bei Bild.de gelesen. So läuft's im Bett mit Johnny Depp. Also ich habe nicht draufgeklickt.
Schade, weil ich hätte es gern gewusst jetzt.
Ah. Ja, ich kann es euch nicht sagen. Ich glaube, es war sogar Bild Plus, aber ich bin mir nicht sicher.
Oh nein.
Habe ich nicht.
Das kann ich mir nicht leisten, tut mir leid.
Ich auch nicht.
Armer Student.
Lieber Welt Plus.
Last Christmas. Nervig oder gehört das zur Weihnachtszeit einfach dazu?
Absolut nervig, kann ich nicht mehr hören.
Echt? Ich mag's.
Echt?
Gehört dazu.
Nein.
Ja, irgendwie schon. Doch, irgendwie schon. Ey, wenn das schon anfängt, breitet sich langsam ein wohliges Gefühl in der Magengegend aus und ja, es gehört einfach zu Weihnachten dazu. Genauso wie Spekulatius und weiß ich nicht, alle anderen Mandarinen und andere Leckereien.
Mandarinen. Stimmt, warst nicht du, der immer so viele Mandarinen gegessen hat oder war das Soja?
Nö, das war bestimmt Soja. Meines Wissens nach war ich dafür nicht bekannt.
Okay, ich glaube, dann war das Soja. Nee, aber Last Christmas kann wirklich gar nichts. Also das muss man echt mal sagen. Also das ist wirklich, wenn ich das im Radio höre, dann ist für mich Weihnachten schon wieder vorbei.
Oh nein. Aber das fängt doch dann erst richtig an, Hippo.
Nee, das finde ich wirklich, das finde ich schrecklich. Spekulatius finde ich gut.
Okay. Vor allem wegen dem Preis. Ich finde es einfach sehr angemessen. Guck mal, Last Christmas ist ja quasi wie der erste Schnee in Deutschland. Schneit halt nicht mehr, aber wenn Last Christmas das erste Mal läuft, dann ist es wie der erste Schnee. Dann beginnt so die Winterzeit.
Ja, aber also der erste Schnee kommt ja meistens dann irgendwie Mitte März, dann ist er doch zu spät.
Das stimmt. Flipflops bei Männern. Ja oder nein?
Mit oder ohne Socken?
Ich schätze ohne.
Ja, ohne Socken, warum denn nicht? Also, ich meine, wir reden doch nicht über Römersandalen.
Nee, das stimmt. Ja, das finde ich schwierig. Ich glaube, ich sag eher nein. Also,
warum dürfen Männer keine Flipflops tragen?
Dürfen die schon, aber wenn du halt im Urlaub bist oder wenn du gerade auf dem Weg zu Regnitz bist oder ins Hainbad oder so und du weißt, okay, du ziehst die eh gleich aus.
Ja.
Und Schuhe wären nervig, aber sonst finde ich so Flipflops zum Beispiel in der Uni oder Auf der Arbeit trägt er auch keine Flipflops, oder? Nee, sag das nicht.
Doch, wir hatten, nicht. Ich habe einen, hab einen Kollegen bei mir in der Sportredaktion von der Welt, das glaubt man jetzt nicht, aber der ist tatsächlich mit vor kurzem mit Flipflops, was heißt vor kurzem, vor 2 Monaten mit Flipflops zur Arbeit gekommen, weil er so sehr Blasen am Fuß hatte vom Fußballspielen.
Okay, aber das ist dann wenigstens ein Grund, ja. Wieso er die getragen hat. Immer noch besser, als einfach barfuß zu gehen. Es gibt ja auch so manche Leute, die gehen einfach barfuß.
Ja, aber das ist ja schon Lebensstil bei denen dann, ne?
Ja, aber das mag ich nicht.
Nee, ist mir auch suspekt auf jeden Fall.
Das sind absolut perfekte Fragen für dich hier heute. Lieber ein Lichtschwert wie Luke Skywalker oder ein Zauberstab wie Harry Potter?
Ich kann mit, das erste ist doch Star Wars, oder?
Richtig.
Ja, ich kann mit Star Wars einfach gar nichts anfangen. Aber dabei, ich weiß, ich mache mir richtig viele Feinde, wenn ich sowas sage. Aber ich hab da wirklich gar nichts mit am Hut. Aber Harry Potter finde ich super. Ich habe jedes Harry Potter Buch gelesen und finde auch die Bücher toll. Und du bist wahrscheinlich bei Luke Skywalker.
Also im Prinzip, ich hätte schon sehr gerne ein Lichtschwert, einfach auch wegen den Geräuschen, die es so fabriziert und weil du damit einfach alles durchschneiden kannst, dass es jedes Material, das es auf der Erde gibt, kannst du damit durchtrennen. Aber ich denke mir auch immer im selben Atemzug so, okay, innerhalb von einem Tag habe ich mir halt den Arm abgesäbelt damit. Dementsprechend würde ich dann doch lieber den Zauberstab nehmen, weil damit kann man auch viel mehr anstellen.
Ja klar.
Kannst Türen ja öffnen, Sachen schweben lassen.
Das Lichtschwert schweben lassen.
Richtig, ja. Genau, könnte man auch machen zum Beispiel.
Genau.
Obwohl dann ein Jedi hat auch die Macht auf seiner Seite, aber das ist ein anderes Thema. Okay.
Ja.
Letzte Frage. Würdest du lieber von einer Horde entengroßer Pferde oder von einem pferdegroßen oder von einer pferdegroßen Ente angegriffen werden?
Nochmal, was war das Erste?
Also, eine Horde entengroßer Pferde, also kleine Pferde, so groß wie eine Ente, oder eine pferdegroße Ente. Die greifen dich an.
Was ja, lieber die Horde.
Ja? Aber das sind Pferde, ne? Die haben halt auch so kleine Hufe dann.
Ja, aber die sind ja klein. Die haben Angst vor mir.
Denkst du? Ja. Aber die greifen nicht an.
Nee. Da muss man einfach Aura dann ausstrahlen. Nee.
Ja.
Und die würden uns nicht angreifen.
Ja, wahrscheinlich nicht. Ich bin auch für die Horde der entengroßen Pferde, weil ich glaube, die wären extrem süß. Könnte man so auf die Hand nehmen.
Ja.
Und dann würden die so wiehern und dann beißen die dir in die Hand.
Ja. Was hat der Soja jetzt geantwortet?
Ja, schwierig.
Ist Soja eher Star Wars oder eher Harry Potter?
Auf jeden Fall Harry Potter. Ich musste dem letztens auch schon erklären, die ganze Chronologie der Star Wars Filme.
Gibt's da eine Chronologie?
Auch nicht so bewandert, ja natürlich.
Achso.
Nächsten Monat kommt Teil 8 in die Kinos. 8.
Ja, guck, das ist ja einfach. Guck mal, also ist 8 Teile, das ist doch nur noch Kommerz, oder?
Ja, okay, ist natürlich schon. Also Disney verdient sich damit eine goldene Nase auf jeden Fall. Ja.
Was willst du denn da noch erzählen? Haben die jetzt eine neue Farbe beim Lichtschwert, oder?
Nee, nicht mal. Sind die gleichen Farben geblieben.
Okay.
Die erzählt eine neue Story. Aber natürlich, ja, berechtigte Kritik beim letzten, also Teil 7, war auch, dass es eigentlich eine Nacherzählung ist von dem ersten Teil. Kann man natürlich so sehen. Aber ganz ehrlich, wenn ich da ins Kino gehe und höre die Star-Wars-Musik schon erklingen, dann bin ich eigentlich schon fast zufrieden. Und dann ein bisschen Lichtschwert-Action, sehr gut.
Du warst doch so absolut enttäuscht über den Superman, den wir gesehen haben, oder?
Also, jetzt läuft ja auch die Justice League und davor lief schon Batman vs. Superman und davor lief Man of Steel und da waren wir ja zusammen drin? Ja, Man of Steel haben wir zusammen gesehen und ich war sehr, sehr, sehr enttäuscht. Damals zu Bamberger Zeiten und ich war sogar zweimal drin, weil ich mich überzeugen wollte, dass der Film wirklich schlecht war. Habe ich zweimal.
Stimmt, 15 du warst Euro nachdem wir waren, warst du nochmal, ne?
Ich habe zweimal 15 Euro ausgegeben, da war ich mit Soja nochmal drin. Und der Film war einfach schlecht und dann wurde alles nur noch schlechter.
Ja,
das war wirklich gar nicht schön. Nee.
Du warst wirklich, ich werde niemals vergessen, wie wütend du aus diesem Kino gegangen bist. Ich habe selten so eine Wut bei einem Kinobesucher nach der Vorstellung.
Aber so generell hast du schon Wut bei mir öfters mal gesehen.
Ja, aber nur in Verbindung mit Alkohol.
Das halte ich für ein Gerücht.
Ja, ich auch.
Ja, in diesem Sinne, ey, Hippo, hast du noch irgendwas zu sagen? Willst du irgendwas loswerden gerne noch? Du bist natürlich immer herzlich willkommen in unserem Podcast, auch zu regulären Folgen, wenn du Lust hast. Dann freut sich Soja auf jeden Fall auch. Und ich glaube, er wird sich auch sehr freuen, wenn er diese Folge hört. Ja, willst du irgendwas loswerden?
Ich hoffe doch. Nee, aber ich glaube, er wird eh ausgeschaltet haben, nachdem nachdem ich was in seine Richtung gesagt habe. Da wird er wahrscheinlich, wie ich ihn kenne, wird er dann einfach richtig beleidigt aufgehört haben. Meinst du nicht?
Doch, einfach Pause gedrückt und dann nie wieder angehört. Doch, doch, doch.
Und wird ihn sofort runtergenommen haben aus dem Netz.
Ist so. Der hackt das direkt. Der bezahlt direkt so eine Hackergruppe, um das Ganze wieder runterzuholen.
Ja. Nee, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und wie gesagt, ich bin sehr, sehr treuer Fan von eurem Podcast und werde ihn auch weiterhin hören. Und freue mich schon auf die Folgen, wenn der Soja wieder dabei ist.
Ja, ich mich auch. Und Leute, wie immer, auf jeden Fall einfach anhören, hören, kommentieren, keine Ahnung, vielleicht auch mal bewerten auf iTunes. Ich sag's einfach nochmal, weil das sehr wichtig ist. Podcasts sind so wichtig auf iTunes. Und wenn euch das gefallen hat, dann so, wenn die Resonanz gut ist, dann kommt auch sowas auf jeden Fall nochmal, so eine Interviewfolge.
Und weiterempfehlen,
ja. Mundpropaganda ist immer noch die beste Propaganda.
Auf jeden Fall.
Ja. Gut, in diesem Sinne, macht es gut und euch noch einen schönen Abend, einen schönen Tag, ein schönes Wochenende, was auch immer. Tschüss.
Bis dann. Ciao.
Das war Quer und Kreuz. Mehr Informationen und alle aktuellen Folgen gibt es auf quer-und-kreuz.de.